So, jetzt Outtakes aus dem Interview mit Udo Pollmer, dem Lebensmittelchemiker, den ich ja in der Sendung fragte, woher der Name Analogkäse kommt. Und das war ja eine journalistische Erfindung. Wie sieht's aber aus mit den Namensfälschungen, die direkt von der Lebensmittelindustrie kommen?
Da gibt es sehr viele Beispiele und der Klassiker, das wäre dann der Seelachs gewesen. Damit hat das eigentlich angefangen. Das war rein kommerzielle Überlegungen, warum dieser Köhler genannte Fisch dann eben in Lachs umbenannt worden ist. Oder nehmen Sie eine neuere Schöpfung, die in Wertzuckercreme. Es handelt sich um Kunsthonig, aber das Wort Kunst hat im Laufe der Zeit etwas schlechteres Image bekommen und dann haben die das Ganze umbenannt. Oder wenn dann Krabben oder sowas nachgeahmt werden, dann spricht man von Surimi. Das ist dann auch der korrekte Ausdruck, weil im Japanischen meint das, dass das eben Fischbrei ist, den man wieder ausgeformt hat und den man dann die Form und die Farbe und den Geschmack edlerer Meeresfrüchte verliehen hat. Und der deutsche Gesetzgeber unterstellt letztlich, dass der Deutsche des Japanischen, der japanischen Fachsprache soweit mächtig ist, dass er, wenn er Surimi liest, dann ganz automatisch nicht getäuscht wird.
Das sind ja nun kleine Tricks der Lebensmittelindustrie. Was fällt Ihnen denn unter der Kategorie Manipulation größter Größenordnung bis hin zum Betrug ein?
Der Begriff Betrug ist dann immer so eine Sache, weil wir haben im Lebensmittelrecht natürlich eine gewisse Grauzone. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Lebensmittelüberwachung ja nicht eine Art unabhängiger Staatsanwaltschaft ist. Ganz im Gegenteil, sie untersteht der Politik, dem Wirtschaftsministerium oder sowas und die sagen denen zur Not dann schon, wo es lang geht. Und sie sehen das ja, was da los ist, zum Beispiel jetzt an dem jüngsten großen Skandalfall, den wir haben. Da ist ein deutsches Unternehmen in den USA unangenehm aufgefallen, weil die in großem Stile Honig aus China umgearbeitet haben in deutschen Qualitätshonig oder sowas. Und da, wenn man sich dann anschaut, mit welchen Technologien das gemacht wird, dann sieht man, auch die Manipulation ist heute Hightech. Gerade im Lebensmittelbereich gibt es viele Dinge, wo ich sagen würde, warum gibt man diesen Fälschern eigentlich nicht den Nobelpreis, verdient hätten sie ihn?
Gibt es sowas, was man aus der DDR kennt oder zumindest gehört hatte, dass zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass die DDR Devisen sparen musste, in die Schokolade Erbsenpüree hineingetan haben soll? Gibt es so etwas heute in der deutschen kontrollierten Lebensmittelindustrie, dass etwas drin ist, was gar nicht reingehört?
In der DDR wurde in den letzten Jahren diese sogenannte Importstoff-Ersatzstoffforschung durchgeführt, wo man versucht hat, Dinge zu ersetzen und dazu gehört natürlich auch die Entwicklung von Ochsengalle, um das Bier ein bisschen bitterer zu machen oder ganz lustige Patente, die man da entwickelt hat, in dem Fall in Rostock, wie man also Kaviar nachmachen kann, indem man da also Rinderblut oder irgend sowas aufarbeitet und entfärbt und es dann in irgendwelche Lösungen eintropfen lässt, um es mit einer weiteren kulinarischen Behandlung dann in Kaviar umzuwandeln. Aber diese Technologien, die man auf der einen Seite dann aus Devisenmangel gemacht hat, hat man im Westen auf der anderen Seite natürlich in einer vergleichbaren Weise auch gemacht, allerdings um damit Geld einsparen zu können, um dem Druck des Handels entgehen zu können. Und heute ist der Hauptgrund für diese vielen Manipulationen an den Lebensmitteln, das ist diese abstruse Vorstellung von gesunder Ernährung. Seitdem Lebensmittel von den Warentestern, von den Journalisten nach Kalorien, Fettgehalt und sonst was bewertet werden bei Warentests, hat vor 2 Jahren intensive Forschung in allen Unternehmen letztendlich eingesetzt, die im größeren Stil Lebensmittel produzieren, wie man Inhaltsstoffe durch Wasser oder Luft oder irgend sowas ersetzen kann, um die Produkte nicht etwa nur billiger zu machen, das ist inzwischen schon fast der Nebeneffekt, sondern um sagen zu können, sie bekommen einen Rieseneimer mit Lebensmittel und drin ist eigentlich gar nichts, außer dass sie was zu kauen haben, aber verdauen können sie es nachher dann doch nicht. Und gerade im Bereich dieser Leitprodukte oder wo der Zucker ersetzt wird, wo das Fett ersetzt wird, wo das Eiweiß ersetzt wird, wo man hergeht und das Fleisch dann durch pflanzliches Eiweiß ersetzen, was da alles gemacht wird, gerade damit sind eigentlich eher gesundheitliche Probleme verbunden als mit den normalen üblichen Betrügereien.
Die Werbeindustrie sagt ja dann oder lässt singen, du darfst. Ist das nicht schon Volksverarsche?
Die Werbung bei Lebensmitteln, die hat natürlich schon erhebliche Formen von Abstrusitäten. Das heißt, wenn Sie Autos verkaufen, dann wird uns darauf hingewiesen, das Auto hat 4 Räder und irgendeine spezielle Gangschaltung, was weiß ich. Und da kann sich der ein oder andere was drunter vorstellen. Bei Lebensmitteln haben wir im Allgemeinen keine Verbindung mehr zur Realität und die Werbetreibenden sind da in großem Maße stolz drauf. Lebensmittelskandale, die wir haben, sind zum Teil auch reine Werbungsskandale, nicht weil da skandalöse Dinge passiert sind, sondern einfach deshalb, weil eine große Diskrepanz besteht zwischen dem inneren Bild, das die Werbung geschaffen hat, von einer Landwirtschaft, wo Almöhi und Heidi auf der Weide sich da nach glücklichen Kühen umsehen und wo dann braune Bären mit Milchkannen vorbeikommen, um dann also aus Alpensahne aus den Eutern zu ermelken, statt irgendeinen Ökotouristen, der da vorbeilatscht, zu reißen und dann zu verzehren. Und diese inneren Bilder, die da geschaffen worden sind, die vollkommen realitätsfremd sind, die vergleichbar sind mit Grimms Märchen, denn das ist der Inhalt der Lebensmittelwerbung heute, die werden dann im Falle eines Skandales von den Menschen eingefordert. Und auf einmal sehen sie, dass die Produktion völlig anders ausschaut. In der Molkerei laufen nicht glückliche Kühe herum oder so etwas, sondern das ist alles Hightech. Und wenn sie das sehen, dann wird man entweder vom Glauben abfallen oder man weiß, Lebensmittelproduktion passiert heute auf dem gleichen technischen Niveau wie die Herstellung von Computerchips. Da ist der Unterschied gar nicht so groß. Und würde man im Marketing den Leuten, den Zuschauern, den Menschen, den Kunden nicht von vorne bis hinten die Hucke voll lügen? Legal natürlich, alles legal, was da getrieben wird, oder fast alles, dann hätte man deutlich weniger Lebensmittelskandale. Würde man reinen Wein einschenken, würde man sagen, wir machen Produkte mit den Eigenschaften, die schmecken Ihnen, sie schmecken Ihnen nicht, wir haben sie so oder so hergestellt, dann hätten wir hier mehr Ehrlichkeit, hätten wir mehr Klarheit und der Kunde hätte auch die Möglichkeit, Waren zu vergleichen. Das Einzige, was er heute hat, aufgrund dieses ganzen Marketing-Unfugs, ist der Vergleich über den Preis. Und in dem Moment, wo ich anfange, Dinge über den Preis zu vergleichen, sie aber nicht mehr beurteilen kann, haben wir automatisch eine Preisspirale nach unten. Man spricht da von den sogenannten Lemon Markets. Wenn das ganze Know-how beim Anbieter ist und kein Know-how mehr beim Kunden, geht es automatisch nach unten. Wir haben damit automatisch einen Qualitätsverfall und niemand ist bereit, hier einfach klar zu sagen, so und so schaut es aus und das sind wertgebende Eigenschaften. Nein, im Gegenteil, die wertgebenden Eigenschaften sind heute die Marketingmärchen, die Vorstellungen, dass Lebensmittelproduktion so stattfindet, wie es vor 30 Jahren in den Bilderbüchern für biologischen Landbau stand.
Gibt es aus Ihrer Sicht jetzt aktuelle Lebensmittelskandale, wo die PR-Industrie wieder dagegen steuert, um bestimmte Sachen, die eigentlich skandalös sind, jetzt nicht auf ein Produkt gemünzt vielleicht, sondern vielleicht grundsätzlich, wo die Lebensmittelindustrie sich besser darstellt, als sie eigentlich ist?
Die Lebensmittelindustrie stellt sich nicht besser dar, als sie ist, sondern sie stellt sich völlig anders dar, als sie ist. Es ist ja nicht so, dass die Gestalt, die hier als Großmutter vor dem Rotkäppchenverbraucher da aufscheint, ein böser Wolf ist. Das ist sie nicht. Aber sie gibt sich als etwas anderes aus, als sie ist. Und das ist nicht in Ordnung und das verschafft ihr natürlich auch Probleme. Sie haben das auch schon bei der BSE-Krise gesehen, so richtig brutal. Weil bei der BSE-Krise haben die Menschen gemerkt, die Landwirtschaft funktioniert völlig anders, als sie das vorgestellt haben. Und diese BSE-Krise lief ein Jahr lang, nicht weil die Journalisten es betrieben haben. Das glauben die Landwirte vielfach, das sei die Journalie gewesen. Nein, die Journalisten haben einen Hergang, schmeißen einen Stein ins Wasser und wenn es dann spritzt und Wellen gibt, dann schmeißen sie wieder einen. Und wenn das Wasser ruhig bleibt, dann passiert nichts. Und das Ergebnis war aber, wenn sie zum Thema BSE was gemacht haben, einen Stein reingeschmissen haben, kam immer Flut zurück. Und es ging ein ganzes Jahr so. Und das Kuriose war, zu Ende war das schlagartig mit einer Äußerung der Ministerin Frau Künast. Frau Künast hat gesagt, wir machen jetzt ein Reinheitsgebot für Kühe. Wenn diese Idee, die ist ja auf der einen Seite vom sachlich-fachlichen her einfach nur von grenzenloser Blödheit, aber vom politischen her genial. Und mit dem Satz, wir machen Reinheitsgebot für Kühe, hat sie gesagt, die Landwirtschaft wird es so produzieren, wie sie es die letzten 30 Jahre in ihrer Werbung immer erzählt hat. Und damit stimmten die inneren Bilder wieder überein mit der anzustrebenden Realität. Die Landwirte waren damit natürlich gearscht, aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie hatten damit auch erstmal ihren Frieden vor der öffentlichen Meinung wieder gefunden.
Ist die PR-Branche inzwischen die fünfte Gewalt im Staat?
Die PR-Branche ist eine Gewalt im Staat und durchaus kann man sie wohl als fünfte Gewalt bezeichnen, weil sie entscheidet letztlich indirekt, sie muss da gar nicht irgendwelche besonderen Maßnahmen ergreifen, sie entscheidet darüber, was nachher auch in den Medien erzählt wird, weil es natürlich die Aufgabe des Journalisten ist, im Normalfall dafür zu sorgen, dass ein werbefreundliches Umfeld entsteht. Die PR-Branche geht nachher wiederum her und beweist sich selber, sie haut auf der erste Mal jahrelang Mist in die Köpfe hinein und nachher fragt sie nach, was der Kunde haben will und erzählt natürlich genau das, was er 10 Jahre lang im Fernsehen gesehen hat, was er an Werbung gesehen hat, was ihm da erzählt worden ist. Und auf diese Weise ist da ein schier unangreifbares System entstanden, ein System der Täuschung. Und man geht aber immer her und schiebt diese Täuschung anderen in die Schuhe, nämlich denjenigen, die man entweder gezwungen hat dazu, dass sie an Lebensmitteln manipulieren, damit sie nachher bei Bewertungen besser abschneiden, oder dass man es denjenigen in die Schuhe schiebt, die nachher diesen ganzen Mist auslöffeln müssen, den man ihnen eingebrockt hat, nämlich die Verbraucher, die aber hier letztlich in der Sache völlig machtlos sind. Die müssen einfach essen, was auf den Tisch kommt.
Diabetikerprodukte, das ist im Prinzip Unsinn, das ist Quatsch, das braucht man eigentlich gar nicht. Und trotzdem hat uns die Lebensmittelindustrie mit ihren PR- und Marketingstrategen weisgemacht, dass das gesunde Produkte seien.
Die Diabetiker-Lebensmittel, die ja jetzt endlich abgeschafft werden sollen, weil es im Grunde Nonsens ist, die sind ja ursprünglich erfunden worden von den Medizinern. Da kommt ja viel Unheil auf den Lebensmittelsektor her. Denken Sie an die fettarmen Produkte, an die obskure Angst vor dem Cholesterin und was da alles gibt oder salzarm, was wir haben. Und dazu gehörte dann natürlich auch die Idee, dass der Diabetiker zur Strafe eine ganz spezielle, besondere Ernährung braucht. Und dann hat sich natürlich irgendwann die Wirtschaft bereit gefunden und hat dann auch auf ausdrücklichen Wunsch der Mediziner begonnen, Speisen zu produzieren, die den ideologischen Vorstellungen, den Marotten und den Lehrbüchern von Medizinern entsprochen haben. Dann haben die das den Kunden gesagt, das müsst ihr kaufen, und dann haben die es gekauft. Und diesen Markt gibt es im Grunde nur in der Bundesrepublik. In anderen Ländern macht man das nicht, weil man im Grundsatz weiß, dass der Diabetiker keine spezielle Ernährung braucht. Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung und keine Ernährungsstörung. Aber inzwischen hat dieser Markt etabliert und jetzt gibt es Unternehmen, die haben sich im Laufe der Jahrzehnte darauf spezialisiert und denen geht es natürlich jetzt um die Existenz. Ich kann denen das auch nicht übel nehmen, aber auf der anderen Seite sollte man dem Bürger, dem Patienten reinen Wein einschenken und ihm sagen, dass mit den Diabetiker-Lebensmitteln, das war in der Sache keine gute Idee. Nun hat diese Aufgabe die EU übernommen und da Deutschland hier eindeutig eine Minderheit ist gegenüber den anderen, können wir auf eine entsprechende Änderung hoffen. Und ich wünsche mir, dass die Unternehmen, die sich auf Diabetiker-Lebensmittel spezialisiert hatten, dass sie einen seriöseren Markt finden, auf dem sie sich dann auch ihre Brötchen, wohlgemerkt ihre vernünftigen Weißmehl, gebutterten Weißmehlbrötchen verdienen können.
Udo Pollmer vom Europäischen Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften. Und er hat auch 2 aktuelle Bücher im Markt mit Monika Niehaus. Wer gesund lebt, ist selber schuld, was uns Gesundheitsapostel verschweigen. Und Food Design, Punchen erlaubt, wie unsere Nahrung ihre Unschuld verliert.